Guten Morgen miteinander. Ich freue mich wieder mal da bei euch zu sein. Das ist ein bisschen häufiger in letzter Zeit. Und das Thema, das man hat, ist Gemeinde. Und ich habe gedacht, ich würde mal ein Thema behandeln, das Thema Gemeinde, das ist immer wieder aktuell. Und zwar, wie geht man mit Meinungsverschiedenheiten in der Gemeinde umgehen? Weil ab und zu sollte es das ja geben. Zumindest habe ich das gerüchteweise schon vernommen. Ich lese den Predigtext, der steht in Römer 14. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Und wer aber nicht isst, der richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Der eine hält einen Tag höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn. Denn er dankt Gott, und wer nicht isst, der ist im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. So ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einen den anderen richten, sondern richtet vielmehr euren Sinn darauf, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn, dass nichts unrein ist an sich selbst, sondern nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es mit geschlechtem Gewissen isst. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst kein Wein und tust nichts, woran sich dein Bruder stößt. Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. Wer aber dabei zweifelt und dennoch isst, der ist gerichtet, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Wenn wir so zurückdenken als Gemeinde, was sollte unser grosses Vorbild sein? An was sollen wir uns orientieren? An welche Gemeinde sollen wir uns orientieren? Dann ist es häufig so, dass wir denken, die ersten Gemeinden, die von Christen gegründet worden sind, nur direkt von den Aposteln, an denen sollten wir uns orientieren. Und sehr häufig haben wir dann den Eindruck, dass wir sagen, schaut, damals, da ist es noch gut gewesen und heute, wo sind wir heute schon? Und dann schauen wir mal ein bisschen genau in die Bibel rein und dann sehen wir plötzlich, schon damals haben die Gemeinden grosse Probleme gehabt. Da einerseits sind sehr viel zum Glauben gekommen, das ist sehr gut gewesen. Es hat Druck von außen gegeben, das war das eine. Aber dann hat es noch andere Sachen gegeben, ganz praktische. Da hat Juden gehabt, die haben Aramäisch geredet, und da hat es Juden gehabt, die haben nur Griechisch können. Und plötzlich sind die einen, einfach die, die nur Griechisch geredet haben, plötzlich da gestanden und gesagt, was ist mit unseren Witwen, die werden einfach übergangen in der Gemeinde. Und der Apostel musste darauf reagieren und gesagt, okay, Moment mal, wir setzen die Diakonen ein, dass, die schauen dann für alle. Wir haben das übersehen, das war nicht gut gewesen, jetzt haben wir das übersehen. Das waren zwei ganz verschiedene Gruppen gewesen, mit völlig anderen kulturellen Gewohnheiten. Es waren zwar beides Juden gewesen, aber die einen haben nur Griechisch geredet und die anderen haben vielleicht auch Griechisch geredet, aber vor allem Aramäisch war ihre Muttersprache gewesen. Also Griechisch war damals die Weltsprache gewesen. Also es ist so, wie wenn man plötzlich in der Gemeinde Christen hat, die einen können nur Englisch, und die anderen reden Schweizerdeutsch. Und das könnte man sich vorstellen, es ist nicht ganz einfach. Und dann plötzlich sind sehr viele Leute zum Glauben gekommen. Plötzlich sind auch Nicht-Juden zum Glauben gekommen. Dann ist es noch viel schwieriger geworden. Ganz neue Fragen, die aufgeworfen worden sind. Zum Beispiel, die Frage, die aufgeworfen ist, sollte man sich an die biblischen Speisegebote halten? Zum Beispiel Schweinefleisch ist im Alten Testament verboten. Und eigentlich sollte man ja mit Nicht-Juden nichts tun haben als Juden, laut damals jüdischer Auffassung. Wie ist das jetzt genau? Und der Petrus hat dann einfach mal gesagt, Moment, als erstes habe ich eine Vision von Gott gehabt, dass es gibt keine unreine Tiere mehr. Vorher hat es das gegeben, jetzt gibt es das nicht mehr. Und noch etwas, also offensichtlich hat Gott auch den Heiden den Heiligen Geist gegeben, bevor sie sich beschneiden lassen haben. Also man muss irgendwie mit dieser Tatsache klarkommen. Und dann sind die Apostel zusammengesessen in Jerusalem im Jahr 49, 50 nach Christus im Apostelkonzil und haben verschiedene Fragen diskutiert. Ja, was ist denn jetzt genau mit Juden, was ist mit Heiden, was ist mit denen? Und es sind verschiedene Sachen, hat man dann festgelegt. Erstens, sie sollten kein Götzenopfer essen. Zweitens, sie sollten sexuell reinleben. Sie sollten kein Blut essen und kein Tier einfach essen, das nicht richtig geschlachtet worden ist, also einfach von sich verändert ist. Verschiedene Fragestellungen, die aufgebrochen sind. Und wie soll man mit dem umgehen? Gewisse Sachen haben sie geregelt. Relativ wenig, aber doch gewisse Leitplanken haben sie gegeben. Und das, ich finde das etwas, was ungemein tröstlich ist. Weil die Bibel beschreibt uns immer wieder, wie die Gläubigen im Alten Testament und im Neuen Testament Probleme hatten. Im Glaubensleben, aber wie sie Streitigkeiten untereinander hatten. Und das ist etwas ganz anderes, als man sonst kennt. Weil im Normalfall, wenn man irgendwo einen Geschäftsbericht irgendwo abgibt oder sonst in der Geschichtsschreibung, es ist meistens so, man schreibt immer nur die positiven Sachen. Also, es gibt zum Beispiel eine sehr berühmte Schlacht, die etwa 250 vor Christus stattgefunden hat, zwischen den Hethiten und den Ägyptern. Jetzt, wenn man anschaut auf ihren Inschriften, dann sagen beide, wir haben gewonnen. Okay. Und das klingt jetzt lustig, aber das ist doch auch in unserem Leben und überhaupt als Christen oder als Nicht-Christen, es ist meistens so, man will einfach wirklich, man tut das berichten, was positiv läuft. Und nicht das, was schlecht läuft. Und ich glaube, die Bibel macht das ganz bewusst, dass sie immer wieder auf die Schwierigkeiten von der ersten Gemeinde auch hinweist. Und sagt, schau, das ist auch nicht ideal damals gelaufen. Und ich glaube, das ist etwas, was ungemein tröstlich für uns kann sein, zum sehen, okay, es sind nicht nur wir. Also wenn wir jetzt Meinungsverschiedenheit in der Gemeinde haben, das hat es schon immer gegeben. Das ist nicht einfach, dass mit uns etwas nicht stimmt. Das ist schon von allem Anfang so gewesen, dass unterschiedliche Meinungen in der christlichen Gemeinde vorhanden gewesen sind zu verschiedenen Themen. Und der Paulus gibt uns jetzt gewisse Ratschläge in Römer 14 und 15, wie sollst du mit Meinungsverschiedenheiten umgehen? Und er sagt zuerst einmal, den Schwachen im Glauben Nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Und es hat scheinbar mehrere Probleme gegeben. Das erste ist, die einen sind der Ansicht, man soll kein Fleisch essen. Und jetzt ist das wahrscheinlich nicht so zu verstehen, dass sie gar kein Fleisch gegessen haben. Also die einen, dass sie Vegetarier oder Veganer gewesen sind, sondern es ist höchstwahrscheinlich so, dass es im Gleichen ist wie im Korintherbrief, im ersten, dass es darum gegangen ist, die einen haben gefunden, dass Fleisch, wo der Götze geopfert worden ist und nachher auf dem Markt verkauft worden ist, ganz billig, dass man das nicht essen darf, dass man durch das unter Einfluss von Dämonen kommt. Weil es ist ja Dämonen oder so, oder anderen Göttern geopfert worden, dann sollte man das nicht essen. Und die anderen haben gefunden, aber es ist ja nur Fleisch. Also ich nehme ja nicht am Opfer teil. Das Fleisch ist ja sowieso rum. Und es wohnen ja keine Dämonen im Fleisch hinein. Das ist doch kein Problem, oder? Das sollte nicht das Problem sein. Also es ist nur Fleisch. Und Gott hat das Tier geschaffen. Gott hat gesagt, Fleisch essen ist okay. Also sollte doch okay sein. Eine zweite Frage, die da aufgekommen ist, ist, der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere hält aber alle Tage für gleich. Also das ist eine ganz grosse Frage, ihr müsst euch das mal vorstellen. Der Sabbat ist für die Juden ganz entscheidend gewesen. Also das ist, so haben sie sich definiert, also treu gegenüber Gott, ist vielfach so definiert worden, wenn du am Sabbat nicht schaffst, dann bedeutet das, du bist Gott treu. Das ist der Punkt, wo sie sich da von den Nicht-Juden unterschieden haben, die Juden. Also das ist ganz speziell gewesen und gewisse Feiertage auch eingehalten haben. Und das ist die zweite Frage gewesen. Und dann die dritte Frage, wo wirklich noch gekommen ist wegen dem Weintrinken. Der Paulus sagt im Vers 21, es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran sich dein Bruder stößt. Also die dritte Frage ist, gewisse sind der Ansicht gewesen, also man sollte kein Wein trinken. Das gibt es also noch heute. Ich habe mich mal an einer Uni beworben, und dort hat es geheißen, also wenn du dort als Student hin willst, dann musst du unterschreiben, solange du an dieser Uni bist, darfst du keinen Alkohol konsumieren. Meine Uni, wo ich effektiv hingegangen bin, war ein bisschen liberaler gewesen. Die haben einfach gesagt, nicht auf dem Campus bitte, nicht auf dem Uni-Gelände. Und mach das einfach nicht. Okay? Wir wollen das nicht haben. Da hat es auch Jüngere, wo es noch illegal ist, weil in den USA ist ja erst ab 21 ist es legal und da hat es 18-Jährige. Machen es nicht. Und dann der Dekan von der Studenten hat dann gesagt, ja, und mir ist schon bewusst, okay, man braucht auch Wein zum Kochen. Also, ich gehe einfach davon aus, falls ihr Wein habt, es ist Kochwein. Und falls es nicht so ist, wollte ich es einfach nicht wissen. Also unterschiedliche Fragen, die immer wieder auftauchen. Und mit dem Wein zum Beispiel, das ist, wir haben das viele Christen damals von heute so gesehen, weil einfach sehr viele, die zum Glauben gekommen sind, große Probleme mit Alkohol gehabt haben. Und die sind ja nicht einfach alle einfach so gelöst gewesen, wo sie dann zum Glauben gekommen sind. Und ab sofort ist es kein Problem mehr. Verschiedene Fragen, ja, wie sollen wir jetzt mit dem umgehen? Und zum Teil Fragen, die nicht ganz klar gewesen sind. Was machen wir jetzt genau mit diesen Fragen? Der eine sieht sie so und der andere sieht sie so. Aber letztlich alles Fragen, die nicht entscheidend sind, absolut entscheidend sind. Bist du Christ oder bist du nicht Christ? Worum geht es im christlichen Glauben? Im christlichen Glauben geht es um eine Geschichte. Es geht darum, Gott hat die Welt erschaffen. Die Welt ist von Gott abgefallen. Der Mensch, der im Ebenbild von Gott geschaffen, erschaffen ist, hat sich von Gott abgewendet, ist irgendwie nicht mehr in der Lage, Gottes Gebot zu befolgen. Und jetzt wird Gott in Jesus Christus Mensch, lebt ein perfektes Leben, stirbt für die Schuld der Welt am Kreuz und versteht nach 3 Tagen von den Toten, geht in den Himmel zurück und sagt, ich werde wiederkommen, um zu richten, die Lebendigen und die Toten, und meine Herrschaft wird kein Ende sein. Das ist das Entscheidende. Wenn du das glaubst und das für dich persönlich annimmst, das sind die entscheidenden Grundwahrheiten vom christlichen Glauben, dann bist du ein Christ. Wenn du glaubst, in Gott ist Jesus, in Christus ist Gott Mensch geworden, er ist für mich gestorben, er ist auferstanden und er wird wiederkommen in Herrlichkeit, dann glaubst du an die zentralen Wahrheiten. Und alle, die da drin vorkommen, in diesem Text, mit unterschiedlichsten Meinungen, zu unterschiedlichsten Themen, die glauben das alle. Und sie sind alle sehr ernsthaft bemüht, Jesus nachzufolgen und kommen dann zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen, zu unterschiedlichen Themen. Und der Paulus sagt da, also hört, den Schwachen im Glauben nehmt an. Also mal etwas, ich finde das sehr einen interessanten Trick, wo der Paulus da sagt, den Schwachen im Glauben nehmt an. Das ist seine Lösung. Den Schwachen im Glauben nehmt an. Also es gibt Starke in der Gemeinde und es gibt Schwache in der Gemeinde. Was meint ihr, wie viel haben sich bei den Schwachen eingereiht? Und wie viel haben sich bei den Starken eingereiht? Es hat sich doch unterschiedlichste Meinungen gegeben, oder? Und jeder hat von sich gesagt, also wir sind bei den Starken. Und darum finde ich das ganz einen schlauen Trick, wie das der Paulus da macht. Weil keiner würde von sich selber sagen, also in dieser Frage bin ich einfach ein Schwacher im Glauben. Sondern der andere, jeder würde von sich sagen, ich bin ein Starker im Glauben. Und allenfalls noch, also ich nehme es halt schon ein bisschen genauer als die anderen. Und der Paulus sagt jetzt, wenn du stark bist im Glauben und wenn du genau bist, nimmst als die anderen, dann nimm es in dem genau, nämlich, dass du auf den Rücksicht nimmst, wo es nicht so gut, nicht so stark ist wie du. Bis in dem ganz genau. Ich bin jetzt ungefähr schon seit 10 Jahren im vollzeitlichen Dienst und bin mit 25 bin ich gerade als ich ein Kandidat war, der Hauptpastor ist weggegangen, haben sie mich gefragt, würdest du nicht übernehmen? Und eine der ersten Fragen, die losgebrochen ist, ist, welche sind die besten Lieder, um in der Gemeinde zu singen? Dann haben wir 2 verschiedene Bücher gehabt und dann haben wir eins ganz altes, oder? Von 1900, dann ein neues von 1970. Und dann noch ein Abimer, oder? Ein bisschen neuere. Sind inzwischen auch nicht mehr so neu. Welche sind die besten Lieder? Oder mit welchen Liedern kann man am besten die Leute erreichen und für Jesus begeistern? Die einen finden, die Alten, die haben noch Glaubenssubstanz, die sind noch gut gewesen. Und die anderen finden, die Neuen. Aber mit dem können wir die Jungen erreichen und überhaupt eher nicht Christen, die sich sowieso ein bisschen von Orgelmusik abgeschlossen fühlen und so weiter. Also, die einen haben wirklich ein missionarisches Anliegen gehabt und die anderen haben ein Substanzanliegen gehabt. Ja, welches ist jetzt genau das Richtige? Also ich bin mir natürlich bewusst, das hat, die Fragestellung ist noch nie in irgendeiner anderen Gemeinde auftreten. Haben wir in 2 Gemeinden übernommen. Die genau gleichen Bücher sind dort gelegen. Die genau gleiche Diskussion ist nochmal losgegangen. Welche sind die Besten? Die haben gefunden, also die Neuen, denen kannst du nichts anfangen. Also früher waren es also noch gut gewesen und weißt du, noch zur Zeit vom Luther und von der Erweckungsbewegung. Und da habe ich dann mal, es war eher ein bisschen die ältere Generation gewesen und gefragt, also du meinst zu dieser Zeit, wo man einfach bei dem Lied, wo man da die Melodie genommen hat, wo von einem Kneipenschlager war und einen frommen Text darüber gemacht hat? So richtig fromme Melodie. Oder aber dann sind die Jünger gekommen, gefunden haben, also möglichst laut, dann läuft es richtig, oder? Dann kommen wir alle nachher zu uns in Gottesdienst. Und da hat es unterschiedliche Meinungen gegeben. Und alle haben es für Jesus gemacht. Und alle waren so tief davon überzeugt, unsere Meinung ist richtig. Und wenn man es nur so macht, also die Gemeinde würde gerade explodieren und würde uns gerade im Jahr verdoppeln oder so. Welches ist es jetzt genau? Und ich muss dann eins sagen, ich habe sehr viele schwierige Diskussionen müssen durchführen. Aber wir hatten jemanden, einen Senior in unserer Gemeinde, der gesagt hat, weisst du Alex, mir gefällt die neue Musik da wirklich nicht. Ich muss das offen sagen. Aber ich sehe, wir haben Junge, die sich sehr, sehr stark dafür einsetzen. Und ich habe Freude, die kommen in die Gebetsstunde und sie setzen sich ein und wir haben es. Und das ist eigentlich für mich die Hauptsache, dass die mit Jesus unterwegs sind. Es ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, los, wir haben damals ein christliches Open Air mitorganisiert und gesagt, ich habe wirklich, also die Musik gefällt mir gar nicht. Aber trotz allem, er hat vom ersten Tag angefangen aufzustellen, hat alles geholfen abräumen am Schluss, es war viel Arbeit gewesen. Und am Schluss, nachdem es abgeräumt ist, am Tag nachher, nachdem alles weg war, ist er nochmal allein auf den Open Air Platz und hat den ganzen Open Air Platz gefützelt, ganz allein. Nachdem alles schon war. Und dann einfach gesagt, los, ich mache das jetzt einfach, es gefällt mir nicht, aber ich mache es jetzt gleich, weil ich sehe, dass die Jungen begeistert mit Jesus unterwegs sind. Und dann hat er noch angeführt, aber Alex, gell, bitte, führ nie eine Nebelmaschine im Gottesdienst. Und da habe ich sagen, das war wirklich das Verhalten gewesen. Das ist jemand, der stark ist im Glauben. Und es kann jetzt auch umgekehrt sein. Ich habe es jetzt eher in die andere Richtung gemacht. Manchmal kann es auch so sein, dass die Jungen wirklich die Musik so laut aufdrehen, dass die Hörgeräte schief verjagt. Also es kann auch in die andere Richtung sein. Aber ich glaube, um eins geht es, dass man sagt, wir haben jetzt unterschiedliche Meinungen, aber wir können anerkennen, das, was, wenn man denkt, der andere hat Unrecht. Und vielleicht hat er wirklich Unrecht. Vielleicht hat er wirklich Unrecht in der Frage. Und dass man sich anstatt die Frage stellt, hat er Recht oder hat er nicht Recht, sich zuerst die Frage stellt, macht die Person das, zumindest aus ihrem Verständnis heraus, für Jesus? Macht sie das, weil sie ein Anliegen hat, Menschen für Jesus zu gönnen? Macht sie das, weil sie ein Anliegen hat, dass sie Jesus treu ist oder nicht? Dass man vielleicht viel mehr nach einem Motiv fragt, macht er das für Jesus, ja oder nein? Und es kann sein, dass die Person Unrecht hat in einer gewissen Frage. Es kann gut sein. Wir haben in der Gemeinde, die ich jetzt besuche, ist es so, gewisse von den jüngeren Frauen haben Kopfbedeckung an, wenn sie beten. Und da hat es ältere Leute gehabt, die gefunden haben, also wir müssen jetzt endlich mal einen Vortrag in der Jugendgruppe machen, um klar zu sagen, das ist nicht nötig. Oder das sollte man nicht machen. Oder ist es, der Person muss ich sagen, aber macht die Person das für Jesus? Okay, du bist nicht einverstanden, okay. Aber macht die Person das für Jesus? Oder machen die Frauen das für Jesus? In der vorherigen Gemeinde habe ich es umgekehrt gehabt, jetzt hat ein paar von den älteren Frauen haben das gemacht. Und da ist immer die Frage, macht man es für Jesus oder macht man es nicht für Jesus? Und es ist viel weniger die Frage, habe ich Recht in dieser oder in dieser Frage, sondern kann ich so weit kommen, dass ich sehe, auch wenn ich zutiefst davon überzeugt bin, dass die andere Person Unrecht hat, kann ich nicht trotzdem sagen, ich sehe eins, die Person macht das für Jesus und darum kann ich es damit leben, dass sie das so macht. Unterschiedliche Meinungen. Und der Paulus sagt da das eine. Wer es macht, wer etwas macht, der sollte den nicht verachten, der es nicht macht. Und wer es nicht macht, sollte es den nicht verachten, der es macht. Es gibt die unterschiedlichsten Sachen, wo man wirklich kann unterschiedlicher Meinung sein in der christlichen Gemeinde, wo man immer wieder diskutiert hat, wie sollte man das jetzt genau machen. Und der Paulus sagt, los, eins ist entscheidend. Wenn du davon überzeugt bist, du sollst etwas nicht machen und du sollst es für Jesus nicht machen, dann mach es nicht. Dann mach es nicht, fertig. Aber wenn du denkst, das ist okay von Gott und du kannst es aus Treue zu Jesus raus machen, dann mach es. Und es ist kein Problem. Der Paulus sagt da, unterschiedliche Christen können zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Und jetzt ist eins entscheidend, dass alle nach ihrem besten Wissen und Gewissen handeln. Und nicht sagen, das Gewissen, mein Gewissen, das ist entscheidend für das, was der andere macht. Weil Gott wird eins beurteilen, handelt die Person nach ihrem Gewissen, handelt sie nach ihrem besten Wissen und Gewissen zu meiner Ehre. Und nicht handelt sie nach meinem Gewissen. Ich habe einen sehr guten Kollegen, den ich sehr gut mag, und er hat manchmal immer wieder über die Jahre hinweg gesagt, schau, das, was da läuft, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Die anderen haben einfach zu wenig Durchblick an diesem Punkt. Also schau, der Prediger, der hat mal etwas gesagt, also, und darum können wir jetzt dem seine Bücher nicht mehr verwenden. Das geht nicht mehr. Also, der hat mal in einem Podcast etwas gesagt vor 10 Jahren und es ist, von dem aus ist klar, also das ist, dem können wir nichts anfangen. Und dann ist immer die Frage in dem Punkt, wo ich mir sage, okay, und du sagst, du kannst es von deinem Gewissen nicht her vereinbaren. Und was ist die Bibel? Was ist das Entscheidende? Ist das Wort Gottes entscheidend oder ist das Gewissen entscheidend? Das Wort Gottes, das ist für alle entscheidend und mein Gewissen, das ist nur für mich entscheidend. Weil wir alle haben einen unterschiedlichen Stand von der Erkenntnis und wir alle machen Fehler. Also, wenn ihr vielleicht denkt, also, jetzt haben wir einen Namen, zum Beispiel die Lutheraner sagen, also, was der Luther sagt, das ist das Entscheidende, das ist der Goldstandard. Und dann Calvinisten sagen, was der Calvin sagt, das ist das Entscheidende. Und als FEG sagt man ja, was der Gründer von den FEG ist, der Karl von Roth, gesagt hat, das ist entscheidend. Und jetzt ist es einfach so, wenn man irgendeinen von diesen Männern nimmt, sagen wir den Luther. Was hat der Luther gesagt? Man sagt, was der Luther gesagt hat, ist entscheidend. Nur das Problem ist, der Luther hat unterschiedliche Meinungen zum gleichen Thema zu unterschiedlichen Zeiten gehabt. Man könnte es durchführen mit allen anderen. Und dann kann man sagen, ja, die Meinung, die er zuletzt hatte, die gilt. Also beim Luther hoffe ich nicht, vor allem nicht, wenn es um Juden geht. Und die anderen sagen, ja, eher das. Kann sein. Aber sogar ich habe über die Zeit hinweg, wo ich Theologie studiert habe, meine Meinung geändert zu unterschiedlichen Themen. Und wenn man kann, das ist legitim, dass wir unsere Meinung ändern. Weil das Entscheidende ist nicht, was für, haben wir die richtige Meinung, sondern was für einen Charakter haben wir. Und Jesus, er ist der, wo gemäß Paulus, er ist unser Herr. Da sagt der Paulus, denn keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, so ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Lebende und Tote Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und die Zungen sollen bekennen, dass ich Gott bin. Der Paulus sagt, entscheidend am christlichen Glauben ist Folgendes. Jesus, er ist unser Herr. Und mit Herr bedeutet, er ist Gott. Er ist der Gott von uns allen. Und das ist das, was uns verbindet. Das heisst nicht, dass wir die richtige Meinung über dieses oder jenes Thema haben. Und der Paulus sagt weiter, wir leben für Jesus. Das ist entscheidend. Ich lebe für Jesus. Und es gibt sehr viele, die sehr gewissenhaft sind, die sich auch sehr stark darum bemühen, ich möchte Jesus möglichst treu sein und das ist absolut genial. Aber über eins müssen wir keine Angst haben, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann müssen wir nicht Angst haben, dass Jesus am Schluss wird sagen, los, du hast zu diesem oder jenem Thema eine falsche Meinung gehabt. Darum habe ich jetzt eine schlechte Meinung von dir. Du hast das falsche Endzeitmodell gehabt. Du hast die falsche Einstellung gehabt zum Thema Israel. Du hast die falsche Einstellung zum Thema Musik gehabt. Du bist an einem Thema, du bist da wirklich, du hast die falsche Meinung gehabt zum Thema, ob jetzt Diakonie an und für sich einen Wert hat oder es soll immer auch evangelistisch sein. Oder du hast die falsche Meinung gehabt zum Thema, ob man darf Veleda Hustensaft trinken oder nicht. Also das ist ein Beispiel aus der Praxis. Sondern eins ist entscheidend. Jesus ist mein Herr. Und der Jesus, der lebt in mir. Und ich sage jeden Tag, Herr Jesus, und du bist mein Herr. Und du sollst mein Leben können leben. Du hast mir den Heiligen Geist gegeben, das ist die Kraft. Ich möchte dir nachfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Und das werde ich machen. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, dann können wir auch eins akzeptieren. Andere in der Gemeinde oder auch andere Christen außerhalb der Gemeinde werden zu anderen Schlüssen kommen als ich. Wie der Paulus sagt in 1. Korinther 13, unser Wissen ist Stückwerk. Und wenn wir zu unterschiedlichen Meinungen kommen zu einem bestimmten Thema, dann ist eins wichtig, dass man sagt, ich bin bereit, die Meinungsverschiedenheit anzunehmen. Die Lösung, die wir häufig haben, ist, dass wir sagen, ich muss in dieser Gemeinde mit der richtigen Meinung sein zu einem Detailthema. Was ist ein Detailthema? Darf ein Schlagzeug im Gottesdienst stehen, ja oder nein? Was ist kein Detailthema? Jesus ist von der Toten auferstanden und wird wiederkommen. Was ist entscheidend? Und was sind Grundwerte, die im christlichen Glauben sind? Das sind die Sachen, die sind entscheidend. Und alles andere ist ja so, das sind wichtige Fragen und die müssen wir diskutieren, aber die müssen wir so diskutieren, dass wir müssen sagen, sogar wenn ich zutiefst davon überzeugt bin, der andere hat Unrecht, dann ist es so, ich lasse ihn das so machen, wenn er nach bestem Wissen und Gewissen davon überzeugt ist. Und ich glaube, wenn wir das beachten, ich glaube, Römer 14 ist eines der entscheidendsten Kapitel für Gemeindearbeit in der Bibel. Dass wir anerkennen, der andere dient Jesus. Und wenn er Jesus nicht dient und wirklich etwas macht, wo sich alle Christen von allen Zeiten einig sind, das liegt jetzt einfach nicht drin, dann liegt es nicht drin. Aber die meisten Fragen, die wir in der Gemeinde darüber diskutieren, sind andere. Die meisten Fragen sind nicht, ist es für einen Christen in Ordnung, Ehebruch zu begehen, sondern die meisten Fragen gehen darum, welche Farbe sollte der Teppich in der Gemeinde haben. Wiederum ein Praxisbeispiel. Oder sollte ein Kreuz hängen in der Gemeinde. Und dass man dann sagt, schau, Jesus ist der Herr über die Gemeinde. Und die Herrschaft von Jesus in der Gemeinde zeigt sich vor allem in einem. Nicht, dass wir die richtige Meinung zum Thema haben. Nicht, dass der Pastor das richtige Endzeitmodell hat. Es kann sein, dass der Pastor Unrecht hat. Also, ich habe sicher schon Unrecht gehabt und habe es zusammen predigt. Das weiss ich aus einem bestimmten Grund. Ich habe meine Meinung zu bestimmten Sachen auch schon geändert. Aber dass man sagt, Jesus ist Herr. Und die Herrschaft von Jesus in unserem Leben zeigt sich vor allem auch an einem in der Gemeinde. Dass wir können, ein anderer Christ, der genauso treu wird, Jesus nachfolgen wie wir, der an die gleichen Grundwerte vom apostolischen Glaubensbekenntnis glaubt wie auch wir, können sagen, los, ich sehe es anders wie du, aber was ich vor allem auch glaube, das ist das eine ist wahr. Jesus ist Herr, Jesus ist Gott und für dich ist dein Gewissen das Entscheidende und mein Gewissen entscheidend. Sondern wir halten zusammen an dem fest, wo Christen über 2000 Jahre schon geglaubt haben, sei es theologisch als Grundwarte im apostolischen Glaubensbekenntnis oder aber das 10 Gebot unter der Bergpredigt. Und wenn wir das nach bestem Wissen und Gewissen machen, dann müssen wir auch keine Angst haben, oh, vielleicht bin ich falsch, oh, oder vielleicht ist der andere falsch, was vielleicht noch die andere Meinung ist. Sondern wir können eins wissen, Jesus ist unser Herr. Und der Paulus sagt, er wird uns aufrechterhalten. Und am Ende von dieser Welt, da steht er und da steht sein Sieg. Und alles wird dann vollkommen sein. Und alle werden bekennen, Jesus, er ist der Herr. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir danken. Herr, du siehst, es ist immer wieder eine grosse Herausforderung, dass man unterschiedliche Meinungen hat in einer Gemeinde, zu verschiedensten Themen her. Und Herr, du siehst, wie das eine Herausforderung an mich ist. Und Herr, in dem Ganzen möchte ich dich wirklich bitten. Du siehst, dass ja, man muss die Diskussionen führen, aber Herr, ich glaube wirklich, das Wichtigste ist, Herr, du bist Gott im Fleisch. Du bist Gottes Sohn. Du bist für uns gestorben, du bist auferstanden. Und du, wenn wir das glauben, dann lebst du in uns. Und ich möchte dir wirklich danken, Herr, dass es so ist. Und danke, dass du wirst wiederkommen, Herr. Und ich möchte dich wirklich bitten, Herr, schenk uns wirklich doch, dass wir eins sehen können, dass, wenn wir nach bestem Wissen und Gewissen dir nachfolgen, ich möchte dich bitten, Herr, schenk, dass wir, auch wenn wir zu tiefst davon überzeugt sind, wir haben Recht, dass wir zumindest das eine im anderen können anerkennen, das, was er macht, Herr, das macht er auch für Jesus. Dass wir können zusammen dir treu nachfolgen, dass die richtige Meinung häufig weniger ist, hat dieser Recht oder hat jener Recht, sondern dass die richtige Meinung ist, ich kann ihn annehmen, will du in Ordnung hast, Herr.